Der Herr hat uns große Gnade gegeben, dass wir wieder in sein Haus kommen konnten. Und so sind wir hier wieder zusammengekommen, meine Lieben, um von unserem Herrn und Heiland wieder etwas auch zu lernen. Und ich möchte mit uns gemeinsam zuerst einen Abschnitt lesen, da wollen wir unsere Bibeln jetzt aufschlagen, in das Alte Testament auch reingehen, in 1. Chronik 21 und hier mal die ersten vier Verse lesen. 1. Chronik 21 ab dem ersten Vers. Und der Satan stand gegen Israel auf und reizte David, Israel zählen zu lassen. David sagte zu Joab und zu den Obersten des Volks, geht hin, zählt Israel von Beersheba an bis nach Dan und berichtet es mir, damit ich weiß, wie viele sie sind. Joab sagte, der Herr tue zu seinem Volk, wie sie jetzt sind, 100-mal so viel hinzu, aber mein Herr König, sind sie nicht alle die Knechte meines Herrn? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Aber das Wort des Königs stand fest gegen Joab. Als Bibelleser wissen wir, diese Geschichte der Volkszählung des großen Königs David. Und die Geschichte geht ja so, dass Joab und die Obersten, sie ziehen ja durch Israel dann durch. Und Joab empfindet, es ist nicht richtig, was der König von mir fordert. Und nicht nur Joab hat er so gesehen, sondern der Herr selber war mit dieser Sache überhaupt nicht einverstanden. Dann lesen wir auch ab dem 7. Vers, das war böse in den Augen des Herrn und er schlug Israel. David wird überführt in seinem Gewissen und er kommt zu Gott und sagt, dass er gesündigt hat, dass er töricht auch gehandelt hat. Und Gott spricht dann durch den Propheten Gad zu David und sagt ihm dann, ab dem 12. Vers, so spricht der Herr, erwähle dir. Und er legt dem David dann drei Dinge vor. Zum einen soll 3 Jahre lang eine Hungersnot, eine Teuerung im Lande sein. Oder David soll 3 Monate von seinen Feinden fliehen und auch da geschlagen werden. Oder es soll 3 Tage die Pest in Israel auch wüten. Und David, er legt sich dann in die Hand des Herrn. Und wir wissen hier, dass jetzt aus dem ganzen Zusammenhang, David hat einen Gedanken gehabt, eine Idee, und sie ist überhaupt nicht gut ausgegangen. Gott hat aus dem Volk Israel, lesen wir dann weiter, 70.000 Männer eben durch die Pest auch geschlagen. Aber nun möchte ich heute Morgen auf einen sehr interessanten Zusammenhang, möchte ich so sagen, mich konzentrieren und eigentlich nur den ersten Vers uns noch einmal auch lesen. Und hier heißt es ja so, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Und jetzt gehen wir in die Parallelstelle rein. Und zwar steht sie in 2. Samuel 24. In 2. Samuel 24, auch ab dem ersten Vers, da heißt es so, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und als ich die beiden Verse gelesen habe, dann dachte ich, ja, opla. Ist hier ein Widerspruch bei uns? In Chronik heißt es doch so, und Satan stand auf und er reizte David. In dem 2. Samuelbrief heißt es, und der Zorn des Herrn entbrannte und er reizte David. Was ist jetzt nun? Ist hier ein Widerspruch? Und wir lesen hier dieses Wort reizen. Und ich glaube, so als Bibelleser verstehen wir den ganzen Zusammenhang und können eigentlich sagen, hier war eine Versuchung oder auch eine Fechtung an David herangetreten. Und die Bibel geht fast Hand in Hand, dass sie Versuchung und Anfechtung, manchmal in einer Übersetzung so, in der anderen so auch verwendet. Zum Beispiel auch schon in dem Neuen Testament, Matthäus 26, Vers 41, sagt der Herr Jesus ja Folgendes zu seinen Jüngern: Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und so möchte ich heute ganz bewusst auch dieses Thema nicht die Versuchung Davids überschreiben, sondern die Anfechtung Davids. Weil ich glaube, wenn wir allgemein von der Versuchung Davids sprechen würden, dann würde, glaube ich, den meisten von uns sofort die Geschichte zwischen David und Bathsheba auch einfallen, das auch in die Richtung geht, aber ich möchte heute ja ganz bewusst bei dieser Volkszählung auch stehen bleiben. Und doch werden wir uns tatsächlich auch um den Gedanken der Versuchung, der Anfechtung stehen bleiben und uns auch darauf konzentrieren. Nun, was meint eigentlich Versuchung, was meint auch Anfechtung? In dem Urtext, in dem Griechischen, kommen zuerst folgende Gedanken, die sehr noch neutral auch sind, zum Ausdruck. Da heißt es etwas versuchen oder streben oder sich bemühen oder auch auf die Probe zu stellen. Und wenn wir diesen Gedanken auf die Probe zu stellen, jemand oder etwas auch, so haben wir auch einige Schriftstellen, auch in dem Neuen Testament, da heißt es von den Diakonen, 1. Timotheus 3, Vers 10, und diese sollen zuerst erprobt werden und dann sollen sie erst dienen. Das heißt, man tut eine Person zuerst erproben und dann soll sie zu dem Dienst auch übergehen. Im Psalm 26, Vers 2 heißt es so, da sagt der Psalmist eine Bitte, ein Gebet: Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Also dieser Gedanke, dass Gott auch uns erproben soll, er ist eigentlich dem Wort Gottes ganz, ganz geläufig auch. Ein anderer Gedanke, der sich hier in dem Urtext auch verbindet oder versteckt, etwas oder jemand auf seinen Wert zu prüfen, hängt ja sehr, sehr eng auch mit dem Wort erproben auch zusammen. Da lesen wir in Offenbarung 2 Verse, und zwar das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da heißt es: Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Da sagt er, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Böse nicht ertragen kannst, und jetzt kommt, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hat sie als Lügner erkannt. Also die Gemeinde, die Geschwister vor Ort, sie haben Menschen geprüft und haben sie als nicht für richtig auch vor Gott auch empfunden. Einen etwas anderen Gedanken der Prüfung auch finden wir in dem Propheten Daniel, wo er und seine drei Freunde auch Hananiah, Misael und Azaria in die babylonische Gefangenschaft ja geraten und sie werden ausgewählt, vor dem König eine gewisse Ausbildung durchzugehen und sollen ja von dem Tisch des Königs auch essen, den Wein trinken und all die Speisen auch zu sich nehmen. Und wir wissen, wie Daniel auch hier dem Obersten auch gegenübertritt. Das lesen wir auch in Daniel 1, ab dem 8. Vers. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und dann ab dem 12. Vers sagt er jetzt zu dem Kämmerer: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Also auch hier soll eine gewisse Prüfung stattfinden, wo eben sich das zeigen soll, was der Wille Gottes sozusagen auch ist. Und dann kommen wir zu dem nächsten Gedanken, den wir meistens, möchte ich so sagen, mit dem Wort Versuchungen auch in Verbindung bringen. Und zwar Versuchungen, die eigentlich das Ziel, das Motiv haben, dass wir persönlich, ich sage mal, in unserem Gott dienen, verunsichert werden und dass wir möglicherweise sogar zu Fall kommen und auch in die Sünde geraten. Das ist so der eine Punkt, der wirklich sehr häufig auch in der Bibel vorkommt. Nun ist die Frage, wer versucht nun? Wir haben ja diese Geschichte von David gelesen, versucht Gott die Menschen oder versucht Satan die Menschen? Wenn wir von dieser Seite jetzt mal an die Frage rangehen, so müssen wir sagen, und ich möchte zuerst die göttliche Seite uns auch hier zeigen, dass Gott sehr wohl den Menschen, ja, ich sag mal, einer Prüfung unterzieht, ihn erprobt, ihn in dieser Weise auch auf die Probe stellt, ob sein Glaube, sein Gehorsam wirklich dem entspricht, was der Mensch behauptet, was der Mensch eigentlich auch von sich gibt. Seht, es ist sehr leicht zu sagen, ich diene Gott, wenn es im Leben alles, möchte ich so sagen, so glatt vor sich hergeht. Wir kennen alle die Geschichte von Abraham. Die lesen wir in 1. Mose 22, die ersten 2 Verse. Wie Gott den Abraham ja herausgerufen hat aus Chaldea, wie er sich ihm immer wieder auch gezeigt hat, den Weg auch gewiesen hat. Er hat ihm auch den Sohn, den verheißenen Sohn gegeben. So, und jetzt ist doch Abraham sozusagen, möchte ich sagen, am Ende sozusagen alter Verheißungen. Alles hat sich erfüllt, was Gott auch ihm gegenüber gesagt hat. Aber jetzt kommt etwas, 1. Mose 22, die ersten beiden Verse. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria, und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Eine Begegnung Gottes mit Abraham, die ihn wahrscheinlich so tief getroffen hat. Ich glaube, dass Abraham mit vielem gerechnet hat, dass Gott weitere Anweisungen geben wird, dass er ihn weiter segnen, stärken wird. Aber dass Gott jetzt von dieser Seite an ihn herantritt, das hat er mit Sicherheit nicht auf dem Schirm gehabt, wie man so sagt. Und das sind, meine Lieben, genau diese Situationen, wo Gott doch genau gesehen hat, Abraham dient doch von ganzem Herzen. Aber ja, unsere Nachfolge, unser Glaube, er wird eben von Gott immer wieder auch geläutert, auf die Probe gestellt. In dem Neuen Testament bringt es der Apostel Petrus folgendermaßen zum Ausdruck in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, ab dem 6. Vers. Und er ermutigt hier auch die Leser auch dieses Briefes, dass er sagt: Dann werdet ihr jubeln, da ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Und so merken wir, es ist einfach eine Methode, möchte ich so sagen, Gottes, wie er mit uns Menschen auch arbeitet. Interessant wird es jetzt hier, wenn wir wirklich ja nochmal uns an dieser Frage auch orientieren, wie ist es eigentlich, versucht Gott den Menschen oder versucht Satan? Und da kommen wir doch unweigerlich eigentlich an die Versuchung auch des Herrn Jesus persönlich. Und da wollen wir ins Neue Testament, in Matthäus 4, auch reingehen. Matthäus 4 und lesen hier ab dem ersten Vers. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Sehr interessanter Vers, oder? Der Heilige Geist, er führt den Herrn Jesus in die Wüste mit dem Ziel, damit Satan ihn versuchen soll. Und als Bibelleser wissen wir, dass diese Versuchungen, das war, wie soll ich sagen, kein Zwiegespräch in dem Sinne, was man so, wie soll man sagen, in lockerer Runde führt, sondern hier ging es wirklich um viel, viel mehr. Satan hat tatsächlich hier den Herrn Jesus, der zu Anfang seines Dienstes stand, hat er ihn sofort angegriffen und er wollte sozusagen den ganzen Auftrag des Herrn Jesus zu Fall bringen. Und darum ging es hier wirklich um sehr, sehr viel. Aber für uns, meine Lieben, dass wir auch hier so langsam in das Thema auch hineinkommen, der Herr Jesus, er wurde persönlich versucht und darum kann er mit uns auch mitfühlen. In 2. Petrus lesen wir in dem zweiten Kapitel Vers 9, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Und meine Lieben, das ist genau der Punkt. Gott hat einen Weg, Gott hat ein Ziel mit uns, aber Gott möchte, wie Apostel Petrus hier sagt, die Gottesfürchtigen hier stärken, herausführen. Wir sollen keinesfalls in der Versuchung, möchte ich so sagen, auch zu Schaden auch kommen. Apostel Paulus sagte so im 1. Korinther 10, Vers 13, 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und jetzt kommen wir, meine Lieben, zu dem Gedanken, dass Gott nicht nur das Ganze uns ermöglicht, hier irgendwie durchzukommen, sondern er hat eine ganz besondere Absicht. Und das haben wir doch eben auch in diesem Einleitungswort auch gelesen. Und das soll eigentlich uns, wie soll ich sagen, wenn wir auch in Versuchungen kommen, in Anfechtungen kommen, so möchte ich so sagen, ich glaube, es geht jedem so, dass diese Situation, diese Zeiten uns nicht gefallen. Aber uns wird jetzt hier in Jakobus 1 ein sehr wunderbarer Vers auch weitergegeben. Da heißt es zuerst so, Jakobus 1, die Verse 2 und 4, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Achtet es für lauter Freude. Und das, meine Lieben, geht doch so gegen unser Fleisch. Wie kann man sich freuen, wenn man tatsächlich auf die Probe gestellt wird? Manchmal gibt es Prüfungen, Proben, von denen wir manchmal auch überhaupt nichts wissen. Ich durfte es mal vor einigen Jahren so erfahren, ich war bei uns im Unternehmen für verschiedene Auswertungen auch tätig und man hat Statistiken gemacht und so weiter. Und jeder, der auch auf dem Gebiet oder sich damit beschäftigt, er weiß, es gibt manchmal bei manchen Fragen auch eine gewisse Unsicherheit, weil man eben nicht alle Zahlen jetzt hat. Manchmal muss man auch etwas schätzen, manchmal muss man es richtig auch interpretieren. Und so durfte ich erfahren, dass ich meinem Chef gegenüber Auswertungen auch gemacht habe, dass er, jetzt weiß ich nicht, zu einzelnen Zeiten oder in längerer Zeitpunkt, wie auch immer, hat er einfach eine andere Kollegin genau die gleiche Aufgabe gegeben. Und hat dann geschaut, was kommt eigentlich bei dem raus und was kommt bei der anderen heraus. So, man wird eben auf die Probe gestellt und wir wissen überhaupt nichts davon. Wir sind eben im Leben einfach drin, wir gehen unseren Pflichten, unseren Aufgaben nach und dann zeigt sich eben heraus, inwiefern, möchte ich so sagen, das Ergebnis dessen, was wir liefern, übereinstimmt oder nicht. Und genau das Gleiche können wir doch auch auf unser Glaubensleben anwenden. Gottes Ziel ist eigentlich, dass wir, wie soll ich sagen, durch diese Prüfungen gestärkt werden. Und wenn das Vertrauen, sage ich mal, von der Geschäftsleitung, um jetzt bei dem Fall zu bleiben, mir gegenüber so geblieben ist, so war das ein gewisser Beweis, dass man die Arbeit damals richtig gemacht hat. Aber meine Lieben, vielfach sind die Anfechtungen solcher Art, dass sie für unser Fleisch ja wirklich schwer sind. Schwer, weil sie uns überhaupt auch nicht gefallen. Wege, die Gott uns führt. Und jetzt sagt hier der Apostel Jakobus, das alles soll uns eine Freude sein. Aber meine Lieben, wir wollen das Ergebnis, wir wollen das Ende anschauen, wo Gott eigentlich mit uns hin möchte. Und Gott möchte eben, dass wir erprobt, dass wir bewährt werden. Genauso wie Gold geläutert, ja, wird uns ja erklärt, es kommt in den Glühprozess rein, dann werden alle Schlacke entfernt und genauso arbeitet auch Gott mit uns. In dem dritten Vers heißt es dann so in Jakobus, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das Ergebnis ist wunderschön, aber dieser Prozess, wo Gott uns führt, der kann richtig schmerzhaft sein. Und der Jakobus, er sagt jetzt in diesem 12. Vers uns noch einmal, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens auch empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. So, das ist dieser gesamte, möchte ich so sagen, Prozess, wo Gott uns erprobt, wo Gott uns führt. Und er möchte, dass wir gefestigt werden. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Aber jetzt kommt der Gedanke in dem 13. Vers, Jakobus 1. Und der sagt jetzt so, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Das ist doch jetzt interessant, ja? Wie kann man das wirklich auseinanderhalten? Gott versucht niemand, sagt Jakobus. Meine Lieben, insofern, Gott prüft sehr wohl unseren Glauben, Gott prüft sehr wohl unseren Gehorsam. Aber das Ziel, das Motiv, ist nie in dieser Art, dass er uns zu Fall bringen möchte, sondern er möchte, dass wir eben gefestigt und gestärkt aus dieser Prüfung, aus dieser Anfechtung, aus dieser Versuchung auch herauskommen. Und er gibt der Jakobusbrief auch jetzt eine sehr schlichte Antwort auch auf unsere Frage. Also Gott versucht uns nicht, sondern er sagt, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Meine Lieben, das ist die Ursache. Das ist die Ursache dessen, dass die Lust, die uns in uns ist, sie wird gereizt. Da kommen einfach, ich sag mal, äußere Einflüsse auf uns. Und jetzt kommt es darauf an, in welche Richtung wird das Ganze gehen. Wir können uns sehr gut wiederum an die Geschichte des ersten Ehepaares auch erinnern, möchte uns die aber nochmal ein Vers, 1. Mose 3, Vers 6 lesen, wie es hier Eva ergangen ist. Und hier heißt es so, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Und das war genau der Punkt, eine Lust für die Augen. Und den Ausgang wissen wir alle. Gottes Wort warnt uns an manchen anderen Stellen sehr direkt von manchen Dingen. Da möchte ich besonders jetzt 1. Timotheus 6, Vers 9 uns auch lesen. 1. Timotheus 6, Vers 9, da heißt es, denn die, welche reich werden wollen. Die, welche reich werden wollen. Sie haben eine Lust dazu. Sie haben es sich irgendwie im Herzen vorgenommen, ihr Wille stimmt jetzt sozusagen überein, es reizt mich so, ich möchte reich werden. Und dann heißt es so, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stützen. Und man könnte jetzt so viele andere noch Dinge anführen, die uns reizen. Und die Frage ist jetzt aber noch einmal, jetzt haben wir die göttliche Seite betrachtet, wir haben jetzt auch den Menschen betrachtet, der dieser Lust, diesen Reizen auch nachgibt. Aber meine Lieben, wie schaut es jetzt eigentlich um Satan aus? So, war doch die Aussage in unserer Geschichte, dass Satan gereizt hat, David auch. Und hier haben wir einige sehr treffende, sehr genaue auch Beschreibungen dessen. Und da heißt es so, in eben Matthäus 4, wo die Versuchung Jesu auch beschrieben wird, da heißt es in dem dritten Vers, und der Versucher trat zu ihm und sprach. Wer war dieser Versucher? Das war Satan selber gewesen. Apostel Paulus ist in Sorge, in Gedanken um die Thessalonicher und er sagt es hier in dem ersten Brief, drittes Kapitel, fünfter Vers, darum hielt es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Sehr eindeutig, ja? Ob nicht der Versucher die Arbeit des Apostel Paulus zunichte gebracht hat. Und dann kommt 1. Korinther 7, Vers 5. 1. Korinther 7. Hier geht es um die Ehe und auch das Verhältnis der Ehepaare oder von Mann und Frau auch zueinander. Da heißt es so, entzieht euch einander nicht. Es sei denn dann nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr zum Fasten und Beten Ruhe habt. Und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht aufgrund eurer Unenthaltsamkeit versucht. Also auch nochmal sehr klar und sehr deutlich. Satan ist eigentlich derjenige, der in dem Wort Gottes als derjenige beschrieben wird, der versucht, aber immer mit dem Ziel, mit dem Motiv, mit der Absicht, den Menschen zu Fall auch zu bringen. Er möchte sozusagen das Vertrauen, was der Mensch zu Gott hat, er möchte das erschüttern, gewisse Zweifel sehen, damit der Mensch verunsichert wird. Aber er möchte noch viel, viel weiter gehen. Das Ziel ist tatsächlich, dass Sünde eintritt und dass das Verhältnis des Menschen mit Gott eben unterbrochen wird. Das ist das Ziel auch Satans. Aber meine Lieben, Und da möchte ich mich jetzt an uns, an die Nachfolge Jesu wenden. Wir haben so ein Vorrecht. Wir haben so ein Vorrecht, wenn wir in Versuchungen stehen, in so mancherlei Anfechtungen, dann haben wir Jesus Christus. Der Hebräerbriefschreiber, er sagte so in dem 4. Kapitel, die Verse 15 und 16, Hebräer 4, 15 und 16, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir eine Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir haben einen Hohepriester. Und in dem 2. Kapitel sagt er dann sogar so, denn worin er selbst gelitten hat, das heißt Jesus Christus, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Eine wunderbare Verheißung, meine Lieben, die uns das Wort Gottes auch gibt, dass wenn wir nach Gottes Willen, nach Gottes Plan eben durch Prüfungen, Proben auch gehen, dass Gott uns nicht nur irgendwie hindurchtragen möchte, sondern wir haben einen hohen Priester. Und er hat Mitleid mit uns. Er weiß, wie es uns persönlich in diesen Situationen geht. Und darum möchte er uns zum Sieg auch hindurchführen. Und nun, meine Lieben, möchte ich diesen Gedanken jetzt wieder auf unsere Geschichte lenken. Und noch einmal lesen aus 1. Chronik. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Und 2. Samuel sagt uns hier in dem 24. Kapitel, Vers 1, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Vielleicht, dass wir hier auch diesen Vers noch einmal aus 2. Samuel richtig verstehen. Wenn wir sehr schnell den Vers lesen, dann haben wir den Eindruck, dass Gott selber die Anweisung gibt dem David, geh hin und zähle. Nach anderen Übersetzungen kommt es anders. Da heißt es so, dass Gott reizte den David und David sagte eben zu Joab, geh hin und zähle. Das ist schon ein großer Unterschied, ja? Ob Gott uns direkt eine Anweisung sozusagen zur Sünde gibt oder ob Gott sozusagen hier diese Prüfung in gewisser Weise auch einleitet. Und die Frage ist, meine Lieben, Satan wird doch als der eigentliche Versucher uns gezeigt. Gott aber hat doch das Ziel, dass wir bewährt werden. Und welche Absicht hatte eigentlich Gott mit David gehabt? Wir können auch die nächste Frage stellen, warum entbrannte eigentlich der Zorn des Herrn jetzt über Israel, weil David eben die Volkszählung auch eingeleitet hat. Wenn wir hier den ganzen Zusammenhang betrachten, dann müssen wir sagen, David ist hier schon in die Jahre gekommen. David war jetzt nicht am Anfang seiner Regierungszeit, sondern er ist durch so viele Schwierigkeiten hindurchgegangen und er hat viele Kriege geführt, er hat viele Völker um sich herum eben besiegt, sie unterworfen auch. Er ist sozusagen in vielen Problemen seinen Söhnen gegenüber gewesen, die nach seinem Leben getrachtet haben. Und jetzt ist er endlich gewisserweise zur Ruhe gekommen. Das Ganze trägt sich zu zum Ende seiner Lebtage. Und die Frage ist einfach, wie kommt eigentlich David jetzt auf den Gedanken, wirklich das Volk zählen zu lassen? Und ich komme auf Grundlage des Wortes Gottes zu keinem anderen Ergebnis, wie eigentlich das Jakobus beschreibt. Da war eine gewisse Lust gewesen, eine gewisse Neugier, Mensch, ja, das Leben, das war anstrengend, das waren sehr viele Kriege gewesen. Mein Leben geht dem Ende zu. Ich habe tatsächlich die Grenzen des Reiches erweitert, aber wie viele Leute in dem Sinne regiere ich überhaupt? Ja, das ist so die Frage, die man dann hat. So, man möchte im Prinzip die Früchte dessen, was man jetzt erreicht hat, irgendwie, wie soll ich sagen, für sich persönlich nochmal festmachen. Die muss man irgendwie zählen, die kann man vielleicht irgendwie wiegen und so weiter. Ja? Das ist so diese Lust, man möchte diese Frucht endlich mal jetzt so schwarz auf weiß sehen. Vielleicht war hier der Gedanke, dass man sagt, naja, das Ende, es schaut doch so glorreich aus. So glorreich. Aber ich als Mensch, ja, ich habe doch auch etwas, vielleicht auch nicht viel, aber etwas habe ich doch auch dazu beigetragen. Oder? Es ist doch völlig normal, dass Gott mit Menschen arbeitet, dass er über Menschen arbeitet. Gott gebraucht unsere Gaben, unsere Talente. Das ist völlig normal. Aber so dieser Gedanke, ja, man sieht schon die Arbeit, man sieht das Ergebnis des Lebens und es sieht sehr gut aus. Gott hat die Verheißung gegeben, dein Sohn Salomo wird auf den Thron kommen. Es läuft wirklich sehr, sehr gut für David. Und ist hier nicht jetzt dieser Gedanke, ich habe doch auch etwas dazu beigetragen. Vielleicht durch meine Gerechtigkeit, durch mein Leben, durch meinen Einsatz ist doch das jetzt auch zustande gekommen. Und meine Lieben, wenn David jetzt zählen möchte, das Volk, so ist hier doch der Gedanke, ich möchte doch schauen und vielleicht, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin, tatsächlich sagen, wie viele wir sind. Hier ist so dieser versteckte Gedanke des Hochmutes und auch des Stolzes. Der nächste Gedanke ist, warum lässt David eigentlich das Kriegsvolk zählen? Warum? Er zählt nicht alle Leute, dass er sagt, ich möchte mal wissen, wie viele Leute ich tatsächlich jetzt regiere, sondern er lässt tatsächlich das Kriegsvolk zählen. Und die Frage ist, wozu zählt man das Kriegsvolk? Damit man weiß, wenn man eben in den Krieg ziehen muss, dass man weiß, wie viele Leute man hat, wo man die aufstellen soll und so weiter und so fort. Meine Lieben, das ist so dieser Gedanke, dass David sich hier am Ende seines Lebens in gewisser Weise, es stand ja noch kein Kampf bevor, kein Krieg, aber er wollte sich einfach mal absichern. So, falls etwas aufkommt, dann habe ich sozusagen noch ja, diese Sicherheit, dass ich weiß, okay, wie viele Leute kann ich hier tatsächlich einteilen? Und müssen wir nicht sagen, ist es nicht dieser Gedanke, dass man auf Menschen baut, mehr als tatsächlich auf Gott? In der Prophetin Zacharia steht folgender Gedanke, Kapitel 4, Vers 6, und der passt eigentlich sehr gut zu dieser Pfingstzeit, die ist ja noch gar nicht so lange hinter uns. Und hier sagt der Prophet, oder hat der Prophet folgendes niedergeschrieben, und er antwortet und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn zu Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Meine Lieben, und das ist dieser tiefe Gedanke, den Gott uns mitgeben möchte fürs praktische Leben. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sprich nicht durch Menschen, etwas bewirkt werden. Nicht durch meine eigene Weisheit, nicht aber, dass ich mich auf andere Menschen mich verlasse, dass sie mir dann irgendwie helfen, sondern es soll durch seinen Geist geschehen. Und meine Lieben, David hat doch so viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Hat er ihn nicht immer wieder gefragt, soll ich ausziehen? Gegen die Philister? Und Gott sagt, ja, zieh hinaus. Und dann lesen wir immer wieder, und der Herr gab die Philister in die Hand Davids. Und irgendwie merken wir zum Ende seines Lebens diese Lust. Sie war nicht offensichtlich. Wir lesen an keiner einzigen Stelle, dass David mit jemand tatsächlich gesprochen hat. Dass er sich so öffentlich beraten hat. Ja, ach, Mensch, ich möchte man jetzt endlich wissen. Wir lesen auch nirgends, dass dieser Stolz in gewisser Weise offen zutage gekommen ist. Aber so ganz tief im Herzen war es doch gewesen. Ich möchte es doch mal wissen. Und da hat David irgendwie vergessen, dass eben der Herr gibt den Sieg. Der Herr gibt die Kraft, der Herr gibt das Gelingen und es soll eben nicht durch Heer oder Kraft geschehen, durch die Kraft eines Menschen, sondern durch den Geist des Herrn. Und das ist so ein Gedanke, meine Lieben, als ich diese Zusammenhänge so erwogen habe. Eigentlich wendet sich das Thema an, ich sag mal, die Nachfolger Christi, die, wie soll ich sagen, vielleicht in ihrem persönlichen Leben schon eine reiche Frucht ihres Lebens sehen. Menschen, die vielleicht zum Ende ihres Lebens auch kommen. Und die aber trotzdem in der Gefahr stehen, in der Versuchung, dass sie sozusagen die Ehre, die Gott gebührt, doch irgendwie für sich nehmen. Und mir kam dieser Gedanke, ich weiß nicht, irgendwie sehr zu Herzen. Hier geht es nicht tatsächlich um junge Menschen, die jetzt erst mit die Nachfolge treten, ja, die vielleicht noch einiges lernen müssen, sondern hier geht es wirklich um eine Gefahr für gestandene Christen, will ich so sagen. Und ich wünsche so sehr, meine Lieben, dass wir, und das sind ja Dinge, die nicht offensichtlich sind, ja, die sind nicht offen, wo man einfach so sieht bei den Menschen, aber vielleicht so ganz tief, ganz klein in dem Herzen drin sind. Dieser eigene Stolz, diese eigene Gerechtigkeit, die man hat. Und meine Lieben, es ist immer so, da können wir uns schon im praktischen Leben auch persönlich, wie soll ich sagen, prüfen, wenn wir eine Sache gut gemacht haben. Und wenn wir dann, was ja auch gut ist, dann vielleicht gelobt werden von jemand. Ob es die Eltern die Kinder loben oder ob das auf der Arbeit ist, ob es vielleicht irgendwo in der Gemeindearbeit auch ist, ja, dass man eine gewisse Aufgabe übernimmt und sie wirklich auch gut macht und jemand kommt und bedankt sich oder sagt, ja, so, auch an uns Brüder, dass jemand sagt, Mensch, die Ansprache war gut, das Wort war gut. Und genau hier, meine Lieben, genau hier, das sind keine Stunden, das sind Milli von Sekunden, die entscheiden, ob wir die Ehre eben Gott geben oder die Ehre uns selber nehmen. Und meine Lieben, Gott achtet darauf. Gott achtet darauf, auf diese, ich möchte so sagen, der Prophet sagt, auf diese kleinen Füchse, in unserem Herzen, die aber schlussendlich, ich sag mal, den ganzen Weinberg auch verderben können. Und darum wünsche ich so sehr, dass dieser Gedanke, er ist uns überhaupt nicht neu, dass wir eben in Demut bleiben sollen, dass Apostel Petrus sagt, dass wir uns demütigen sollen unter die gewaltige Hand Gottes. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen ist er gnädig. Das weiß man alles so, aber wisst ihr so, das praktische Leben. Das praktische Leben, es zeigt dann, und mir muss ich sagen, war das in dem Zusammenhang jetzt bei David überhaupt nicht bewusst gewesen. Ja, ja, man hat gewusst, die Volkszählung, das hat Gott nicht für richtig angesehen. Welche Strafe dann kam, dass 70.000 Menschen ihr Leben lassen mussten. Und dabei war das so eine klitzekleine, aber doch so wichtige in den Augen Gottes Angelegenheit. Und darum möge Gott mir persönlich gnädig sein, Gott möge jedem Einzelnen von uns gnädig sein. Und ich möchte uns in dem Sinne nicht nur hier lassen, bei diesem Punkt, dass wir vielleicht so verunsichert sind, Mensch, jetzt bin ich an das Ende vielleicht meines irdischen Lebens gefühlt angekommen und muss ich da wirklich immer so zittern, so ob ich wirklich selig werde? Meine Lieben, Gottes Wort möchte uns Heilsgewissheit geben. Gott möchte uns wirklich so führen und leiten, dass wir wirklich bewährt werden, dass wir fest werden. Aber Gott möge uns immer wieder auch diesen Gedanken aus 1. Korinther 10, Vers 12 in Erinnerung rufen. Darum, wer meint, er stehe, wie heißt es weiter? Er mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Und das soll, meine Lieben, uns jetzt nicht irgendwie verunsichern, sondern das ist das völlig Normalste im Leben. Wir werden eben versucht, wir werden sozusagen durch Proben gehen, die Gott zulässt. Aber Gott, meine Lieben, möchte nur, dass wir gestärkt werden. Aber Satan möchte uns zu Fall bringen. Und dann kommt eben diese Situation, wo wir uns entscheiden müssen, wo wir eben gereizt werden. Und dann kommt es darauf an, in welche Richtung gehen wir. Und ich möchte auch hier nochmal die Ermutigung sagen, auch wenn wir, meine Lieben, in einer Versuchung und Anfechtung fallen. Ich möchte so sagen, sehr menschlich, es ist nicht das Ende. Solange es noch Gnade für dich persönlich ist, aufstehen und es geht vorwärts. Es geht vorwärts. 1. Johannes 2, wir lesen diese sehr, sehr wertvollen zwei Verse zu Anfang des Kapitels, dass wir doch diesen hohen Priester auch haben. Ich möchte uns noch ganz kurzes auch lesen, 1. Johannes 2. Er sagt ja hier zum Ende, dass wir eben nicht sündigen sollen. Und dann geht er auf das zweite Kapitel über und sagt, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist gerecht, aber er erlaubt sich, möchte ich so sagen, uns zu prüfen und er schaut, ob wir gerecht sind. Und wenn wir eben in so einer Anfechtung nicht standhalten, dann bietet Gott immer noch einen Ausweg. Er möchte einfach uns zeigen, und wisst ihr, eigentlich schon dieser Zusammenhang, er macht uns, wie soll ich sagen, er erdet uns, ja, er macht uns demütig, dass wir einfach, wie soll ich sagen, mit beiden Füßen im Leben stehen, dass wir nicht abheben, sondern dass wir auch um unsere Schwachheiten, um unsere, ja, persönliche vielleicht Nöte auch, immer wieder auch bewusst sind und wissen, mit Gottes Hilfe, da kann ich zu den Siegern gehören. Aber wenn ich mal nicht aufgepasst habe, dann gibt es einen Fürsprecher, Jesus Christus. Und dieser Gedanke, er möge uns, ja, stärken und auch hindurchtragen. Amen.